Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Mein heutiger Gast, den habt ihr, glaube ich, schon zweimal bei mir gesehen. Und ich freue mich ganz besonders, weil fast ein Jahr ist es her, dass die Renate Lilge-Sturdig bei mir war, stellvertretende Chefredakteurin Epoch Times und Bestseller-Autorin. Liebe Renate, schön, dass du mal wieder diesen weiten Weg zu uns hergemacht hast. Wie bist du durchgekommen?
Ja, wunderbar. Ich umfahre ja auf der Autobahn Berlin vom Süden hier zum Norden und das ist sehr einfach. Wenn die Zeit stimmt, nicht morgens um 8 und nicht nachmittags um 4, alles andere kommt man gut durch.
Ich habe jetzt nicht genau geguckt, muss ich fairerweise sagen, wann du letzte Mal zum Interview warst, aber ich glaube, das war so fast zur selben Zeit, ne? War so, ich sag mal, diese Vorweihnachtszeit.
Genau.
Kann das sein?
Ja, das Buch war ja erschienen vor Weihnachten.
Genau.
Und das hat auch sehr geholfen, viele Reaktionen gebracht.
Ist eine Menge passiert, ne? Also Wir gehen heute in zweierlei Dingen ein. Einmal die politische Sache. In Deutschland hat sich ja auch vieles verändert. Zwischendurch hast du ein sehr interessantes Interview mit dem Hans-Georg Maaßen gemacht. Sehr schönes Interview. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du Herrn Maaßen interviewt hast?
Wir haben großen Respekt vor dem, was er getan hat, zur Wahrheit zu halten, egal welches Risiko er einging mit seiner beruflichen Laufbahn. Und als eine Gelegenheit war, dass er in Berlin einen Vortrag hielt, da habe ich mich angemeldet. Und das war erst ein bisschen merkwürdig, weil es war nicht presseöffentlich und ich hatte gar nicht geschrieben, dass ich eigentlich nur hingehen wollte, ihn mal live erleben. Ich finde, das ist auch für Journalisten wichtig, immer mal sich umzugucken, ohne den Druck zu haben, ich muss gleich einen Artikel schreiben oder ich muss was drüber sagen. Man muss einfach Atmosphäre, Menschen kennenlernen, um eine eigene Sicht der Dinge zu erleben und sich dann auszutauschen. Und das habe ich gemacht und dann habe ich auch erklärt, dass ich gar nicht darüber schreiben will. Es war nämlich nicht öffentlich, war eine CDU-Veranstaltung am Gendarmenmarkt und dann habe ich ihn dort gehört. Er hat anderthalb Stunden gesprochen über sich, sein Leben, seine natürlich politischen Betrachtungen und hat anderthalb Stunden sehr offen und sehr genau, sehr fein Fragen beantwortet, die dann kamen aus dem Publikum. Also es war fast 3 Stunden Veranstaltung und das hat mir besonders gut gefallen. Es war nicht dieses glatte Abprallen lassen, diese Teflonschicht, die viele Politiker mit sich rumtragen, auch als Selbstschutz zu verstehen. Aber daran leiden wir ja so ein bisschen im Moment, dass nicht wirklich offen gesprochen wird miteinander. Und hier hatte ich bei jeder Nachfrage, auch die dann kam aus dem Publikum, das Gefühl, also nicht nur das Gefühl, habe ich einfach wahrgenommen, ja, er geht dann gründlicher, er geht dann noch ein bisschen tiefer in die Antwort rein. Das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich ihn hinterher angesprochen und ich war ja nun auch angemeldet, habe mich aber nicht sonst zu erkennen gegeben als Epoch Times, habe mich auch nicht beteiligt an der Diskussion. Und war nachher überzeugt, dass wir in einem Interview, was ich anlegen wollte, als so eine Art Sommerinterview, wo man ein bisschen mehr Zeit hat und mehrere Themen auch nehmen kann. Und da war er dann bereit zu kommen. Er kannte die Epoch Times.
Ihr habt ja auch guten Kontakt, glaube ich, darüber hinaus noch. Ne? Da hat sich eine gewisse Ebene aufgebaut, kann man das so sagen, oder?
Ja, also er gibt ja viele Interviews, da ist jetzt nun...
Ja, aber ja, nicht so abgeklärt, wie viele Politiker abgeklärt,
nein,
der Nächste
nein,
bitte, sondern
nein,
da ist eine gewisse Ebene ja da. Ne?
Das läuft sehr gut.
Bleiben wir mal bei ihm, weil ein interessanter Mann an sich ist Hans-Georg Maaßen, also Verfassungsschutzchef gewesen, ne? Vom Verfassungsschutz, legendär, die Sache mit Chemnitz ja damals. Wie kam es dazu überhaupt, dass er diese Äußerung gemacht hat, weil viele sind doch... die in dem System, sag ich mal, verankert sind, da hängt ja ein bisschen mehr mit dran, die haben ihre Pension, die Ja-Sager und Weggucker und er, was er dort gemacht hat, war ja schon ein sehr mutiger Schritt, sag ich mal. Ist es jetzt, passt es jetzt in die heutige Zeit, dass mehr Leute erwachen oder ist er ein besonderer Typ, sag ich mal?
Das kann ich nicht beurteilen, was bei ihm im Hintergrund sich noch abgespielt hat. Und das haben wir auch nicht gefragt. Also wir wollten nicht so ins Persönliche reingehen. Er hat ja genug gezeigt an Folgen. Was mich sehr berührt hat, war, dass er einmal sagte, das habe ich dann bei einem Kollegen gelesen, die Hetzjagd ging eigentlich gegen ihn. Die Hetzjagd war nicht in Chemnitz, das hat er ja klargestellt. Aber was nachher passierte, und das ist bis heute, versucht man ihn also auszugrenzen, schlecht zu machen, dass er der CDU schadet mit der Werteunion. Ich will mich da nicht einmischen, aber das ist immer noch eine Hetzjagd.
Wie nehmt ihr das momentan wahr von der Epoch Times? Also in diesem einen Jahr, ob nun die Flüchtlingskrise, jetzt die Impfpflicht, die beschlossen worden ist, auch einer der Punkte. Ihr wart ja immer Vorreiter in diesen systemkritischen Themen, die ihr auch sehr favorisiert habt, was euch auch ausmacht. Wie nehmt ihr das wahr? Ist da ein gewisser Unmut gerade in der Bevölkerung? Oder nehmen die Zuschriften bei euch zu? Sind die Leute frustriert? Wie nehmt ihr als Epoch Times die Situation momentan in Deutschland wahr?
Wir nehmen schon wahr, dass wir mehr Reaktionen bekommen, auch direkte Leserbriefe, also nicht bloß in der Kommentarfunktion online. Der Anfang deiner Frage, im Moment ist mir jetzt ein bisschen verloren gegangen.
Ja, im Endeffekt geht es darum, die Essenz der Frage ist, wie seht ihr jetzt Epoch Times die Situation jetzt in Deutschland?
Jetzt weiß ich, worauf ich antworten wollte. Das ist die systemkritisch. Da würde ich mal sagen, das passt nicht. Das passt genauso wenig zu uns wie alternativ. Wir sind immer sehr auf Themen, auf Fakten. Wir machen nicht eine ganze, weder Demokratie noch Partei, alles schlecht oder Regierung ist alles schlecht, sondern wir gucken auf Einzelsachen, wo wir meinen, da muss die Bevölkerung aufgeklärt werden. Wir haben ja auch lustige und schöne Sachen, wir haben Kultur. Da steigt überhaupt jetzt das Interesse, finde ich sehr interessant, weil ich auch zum Beispiel jeden Abend ein Gedicht reinsetze und immer mehr Antworten kommen, bitte machen Sie das öfter, bitte weiten Sie diesen Bereich aus. Wir haben ja auch einen Musikbereich, macht eine Kollegin. Also die Menschen suchen auch nach innerer Ruhe, Stärke, Schönheit, also wie so Oasen für ihr Innenleben. Und da kommen auch Leser, die da schreiben, die ich sonst nicht kenne aus den Kommentaren. Also die haben ja irgendwelche, entweder ihren echten Namen oder sie geben sich einen Namen. Und das wächst. Schön. Das wächst gleichzeitig mit dem Unmut über politische, ich würde mal sagen, Nichtentscheidungen. Das ist ja vieles, was nicht oder dann schnell oder ohne Diskussion im Parlament ausreichende entschieden wird. Also da wächst der Unmut. Das ist sehr deutlich. Und ich denke, Maaßen ist so einer, der ja ins Gespräch geht, in den Diskurs. Das müssen alle wieder lernen. Diese Schubladen, in die wir ja auch gesteckt werden, du wirst da reingesteckt. Epoch Times wird auch, weiß ich, seit 3 Jahren oder 4 Jahren kriegt es irgendein Etikett, was weder damals passte noch heute. Witzigerweise haben Leute, die uns dann untersucht haben und nicht bloß Wikipedia abgeschrieben haben, festgestellt, was ist an euch eigentlich rechts? Ja, das wissen wir auch nicht. Wir sind nicht rechts. Wir schreiben über viele Themen und da müsste man rechts nun mal ganz genau definieren.
Ja, aber das ist ja wieder der Punkt. Wir sind ja, und das stört mich teilweise, in so einer Rechtfertigungsrolle. Wir sind nicht rechts, wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Da freut sich natürlich die andere Seite, weil im Endeffekt ist es doch so, wie du schon sagst, wenn ich mich nicht mit jemand auseinandersetze, ich muss doch, um über jemand urteilen zu können, reicht doch nicht aus, dass ich ein Etikett einfach nur ablese, ja, was jemand anders raufklebt. Ja, ja. Da muss ich doch bitte hinterschauen.
Das ist aber genauso, wie es von rechts über die Linken kommt. Und diese Sachen sind wirklich gefährlich, weil sie Menschen verschrecken. Also die schließen die Türen. ich habe aus meinem Freundeskreis, aus allen möglichen, sagen wir, ideologischen, ob das kirchlich orientiert oder parteipolitisch orientiert ist, auch von früher noch Freunde, wenn wir uns treffen, wir sind befreundet wie immer. Aber kommt es ins Politische, dann wird es ein bisschen schwierig, wobei ich eine ganz interessante Sache festgestellt habe, wo man dieses Schreckmoment aufbrechen kann. Und zwar an der Stelle, wo man selber auch verführt worden ist, etwas zu glauben, dass das richtig und gut ist. Man sieht es natürlich immer bei den anderen, aber ich sehe es auch in meiner eigenen Geschichte oder die Chinesen sehen, die bei uns mitarbeiten, die schon lange in Deutschland sind, sehen, wie zum Beispiel kommunistisches Gedankengut die Menschen verführt zu glauben, dass es das Richtige ist. Und da, die Kirchen machen das auch, aber hier ist es eine sehr aggressive Verführung. Sie spiegeln ihnen vor, damit seid ihr gute Menschen, ihr seid alle gleich, gleich, gleich. Und das ist schon mal das Schlimmste. Also wäre ja schrecklich, wenn wir alle gleich wären, wäre die Langeweile pur. Das Leben ist nicht so. Also ich habe auf der Fahrt hierher eine Sendung gehört, eine Rundfunksendung über Geschwister, wie gleich oder ähnlich die sind. Ja, es machen ja nicht bloß die Gene, es macht nicht bloß die Erziehung. Also selbst Geschwister sind nicht alle gleich. Aber aus dieser Ideologie des Gleichseins, was eigentlich heißen müsste, gleich vor dem Gesetz. Ja, dass wir gleiche Rechte haben. Aber nicht als Personen, als Individuum, heißt ja auch nur Einzel, sind wir nicht gleich. Und da, das ist, wo die Türen zugehen und wo wir aufeinander zugehen müssen und einander erklären, was wir eigentlich sehen bei den verschiedenen Ideologien, was dahinter steckt. Die Epoch Times hat ja gerade ein Buch, oft ein großes Buch, 3 Bände, kann man überall finden auf den Seiten, wie der Teufel die Welt beherrscht. Dahinter steckt dieses kommunistische Gedankengut, was sich bis in die Universitäten und überall hin verbreitet hat, ob das die Antifa ist oder was. Immer steckt da was dahinter, was die anderen verteufelt und sich selber reinwäscht. Und da wollen wir dazwischen.
Das ist ein Punkt, den ich einfach nicht verstehe und wirklich auch mich freue, dass wir heute darüber ein bisschen diskutieren können. Ich habe mich intensiv die letzten Wochen mit dem DDR-System nochmal auseinandergesetzt. Ich bin ja da aufgewachsen, hatte mit der Stasi nichts am Hut, wusste auch nicht viel Bescheid, bin aber tief reingegangen in diese Thematik, in den Forschungsbereich. Habe auch in den letzten 2 Videos schon TV darüber berichtet. Ich verstehe jetzt eins nicht. Du bist ja Falun Gong-Praktizierender. Du hast mit Chinesen seit Jahrzehnten zu tun. Wir haben darüber auch schon Sendungen über Organraub und so weiter gemacht, auf schlimmste Art und Weise, was dort im Kommunismus in China mit den Menschen passiert ist. Und ich verstehe eins nicht. Ich sehe jetzt, was in der DDR abgelaufen ist, was die Stasi mit den Menschen gemacht hat. Du hast also irgendwie eine andere Meinung nur gehabt. Hast du Repressalien bekommen. Und wenn du Republikflucht begehen wolltest, bist du entweder erschossen worden oder selbst schon drüber nachgedacht hast, wurdest du schon teilweise inhaftiert. Und ich frage mich, haben die aus der Geschichte alle nichts gelernt? Ich verstehe nicht, wie man mit einer Sache, die nicht funktioniert hat, die so ein Elend hinterlassen hat, bei Stalin über 100 Millionen Tote weltweit, Kambodscha 2 Millionen Tote, dass wir Step by Step immer mehr wieder, der Teufel regiert die Welt, in die Richtung gehen. Warum? Haben die Menschen irgendwie nichts gelernt? Oder
ja, warum werden sie verfolgt? Nein, sie halten das für einen Fehler, den die Menschen aus ihrer eben Unvollkommenheit gemacht haben. Wären sie wirklich der Ideologie gefolgt, wäre das nicht passiert. Wie man, also so...
Echt?
Ja, wenn das nur, also ist ja mehrfach passiert auf der Welt.
Ja, deswegen ja.
Ja, ist ja mehrfach passiert. Auch, ich meine, die sogenannten Rechten vom Nationalsozialismus war ja ein Sozialismus. Der war nun mal national begrenzt, ja. Also mit auch Millionen Toten. Mhm. Und ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wirklich tief gehen müssen, selbst bei uns nachschauen. Deswegen freue ich mich immer, wenn du deine Meditationen machst. Die letzte hat mir besonders gut gefallen, mit diesem Spiegelbild, was man um sich herum sieht, dass nicht irgendwo gesucht wird. Und dass man natürlich auch, wenn man sich spiegelt, also jeder, der sich vor einen Spiegel stellt, der kennt es, du drehst dich zur Seite, du hast vielleicht noch einen Spiegel, ach, von rechts sehe ich oder von links oder ich weiß nicht was, oben, unten sehe ich wieder anders aus. Habe ich eine rote Jacke an, wirkt es anders, bin ich fröhlich, bin ich deprimiert, immer bin ich vielfältig. Also wir sind schon in uns als hier verkörpertes Wesen von einer Vielfalt, die ist hinreißend. Ich habe mich immer mit Menschen beschäftigt und ich finde es einfach ein hinreißendes Thema und finde es ganz traurig, wenn also Sachen platt gemacht werden sollen.
Und das macht dich, glaube ich, auch aus. Ich sag mal so, als wir begonnen haben vor 2 Jahren mit dem ersten Interview, wir wussten ja nicht, du, ich nicht, wo geht die Reise hin? Und muss man fairerweise sagen, also du hast so viel Herzen geöffnet schon damals beim ersten Interview. Wie eine Lichtgestalt, wie ein Engel kamst du rüber. Alleine schon, wie du sprichst, die Stimmen haben ganz viele Leute, deine Stimme, ganz viele Leute geschrieben, dass sie dankbar waren, diese tolle Frau erleben zu können. Und das kann man ja nachlesen auch in diesen Videos. Und wenn man sich überlegt, dass daraus ja, also diese, das ist eine seltene, ich habe ja mit vielen Leuten schon kommuniziert, aber du hast echt eine seltene Konstellation, bringst du zusammen. Du bist einmal ja Redakteurin, hast jeden Tag, ich sage jetzt mal, mit diesem politischen Müll zu tun, jeden Tag, stundenlang, aber schaffst in dir diesen Ausgleich, diesen Om-Zustand zu haben. Wie machst du das?
Ja, also das Letzte, was mir begegnet ist vor 20 Jahren, vor über 20 Jahren, ist Falun Gong aus dem buddhistischen Kreis. Falun Gong ist ja keine Religion, das ist eine Lehre, die erklärt die Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten im Weltall und die bei mir durch offene Türen ging, weil ich durch mein Leben und das, was mich interessierte, mich schon auch durch diese Gesangsausbildung, die ich hatte, die sehr weitreichend war, also ich war eigentlich schon auf dem Weg, noch tiefer zu gehen, noch mehr zu erfahren. Und manche, die mich damals gesprochen haben, da sagte mal einer was ganz Kluges, was auch dazu passte. Und sicher werden viele Menschen, ich kenne viele Menschen, die was damit anfangen können und dann auch erleichtert sind, wenn ich sage, ich hatte nicht Angst vor dem Tod in meinem ganzen Leben, nicht bis heute nicht, aber ich hatte Angst vor dem Leben. Und das ist weggegangen. Jetzt, also das ist im Laufe meines Lebens, hat sich das verändert. Ich kann dazu Geschichten erzählen.
Ach so, wie kam dann?
Ja, das Erste, woran ich mich erinnere, war, als ich mit 10 Jahren eine Lungenentzündung hatte. Ich verkürze das, ja, erzähle keine Krankengeschichten. Danach musste ich ins Krankenhaus zu einer Blinddarmoperation. Das war alles... dauerte alles lange. Damals war die Medizin ja noch nicht so weit. Da lag man noch 10 Tage im Krankenhaus, wenn der Blinddarm raus musste. Das war damals noch lebensgefährlich. Und also das habe ich alles überstanden. Aber was passierte dann? Ich war eine gute Schülerin. Ich ging in West-Berlin zur Schule. Wir wohnten da auch. Aber wir waren 43 Kinder in der Klasse. Das war damals die normale Zeit. Das waren ja geburtenstarke Jahrgänge und vor Kriegsende bin ich ja geboren und da waren die Klassen voll. Und ich hatte immer ein bisschen Angst, in die Schule zu gehen. Einfach Angst vor diesen vielen Menschen. Das war etwas ungewöhnlich. Ich war eine gute Schülerin, also in der Hinsicht brauchte ich gar keine Angst zu haben, wie andere Angst haben, dass sie es nicht schaffen, nicht können, hatte ich nicht. Aber vor den anderen Kindern hatte ich Angst, obwohl mir nie was passiert ist. Nun lag ich mit 10 Jahren da, kurz vor Weihnachten, nur die Zeit so wie jetzt, im Krankenhaus. Und mir wurde, meine Mutter brachte das mit, von den Mitschülern hatte eine andere Mutter gesammelt, einen Brief mit Kerzen gemalt, weil es Adventszeit war und viele Grüße an Renate und gute Besserung. Und alle, also die übrigen 42, hatten unterschrieben. Und ich weiß es, du nickst auch, und ich weiß es wie heute, wie das, was es mit mir machte. Mein Gedanke war, die kennen mich ja alle. Komischer Gedanke, nicht? Dass so ein Kind denkt, die anderen kennen mich. Ich kenne die alle, aber die anderen kennen mich gar nicht. Weil wir hatten natürlich nicht alle immer zu was miteinander zu tun. Man hat dann so ein paar Freundinnen da gehabt. Und 43 ist schon eine Menge Menschen. Aber dieser Satz, die kennen mich ja alle, ließ mich denken an Luther, der so schön die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau übersetzt hat mit er erkannte sein Weib. Dass dieser Erkennungsprozess, dieses Wahrnehmen ist ja zwischen Menschen so wichtig. Das wäre heute wieder mal wichtig, wo alle sich hinter dem Handy verstecken. Also, was machte das mit mir? Ich kam wieder in die Schule. Ich war auf merkwürdige Weise befreit von der Angst. Und meine Leistungen explodierten. Ich hatte plötzlich in Deutsch, man machte da Nacherzählungen von den germanischen Göttersagen, da war ich in der 5. Klasse, eine Eins nach der anderen. Vorher war ich immer so 2 und normal. Und plötzlich ging das alles los, in Mathe 1. Also ich war plötzlich die beste Schülerin in der Klasse, ohne dass ich äußerlich was verändert hatte. Ich habe nicht mehr geübt, ich habe nicht aufmerksamer zugehört.
Und seitdem hast du keine Angst vorm Leben mehr, oder? Weil du sagst, es ist
Schlüsselelement. Nein, das war so einer der Schritte, dass ich meine Angst vorm Leben verloren habe. Da kam immer noch was, es kam mit 12 Jahren, kam auch so ein Erlebnis, wo eine Freundin sagte, du heulst sowieso immer. Und ich dachte, ich habe ihr eine runtergehauen auf dem Nachhauseweg. Sowas kenne ich gar nicht, dass ich jemanden einen runterhaue. Ich war so sauer. Und wir haben uns getrennt. Und die Freundschaft ist auch nie wieder repariert worden. Dafür waren wir zu blöd damals. Aber ich ging nach Hause und habe gedacht, sie hat recht. Ich heule immer. Wenn irgendwas schwierig wird, heule ich immer.
Ja, manchmal ist es so, wenn man, der andere spiegelt einen selber, ne? Und man haut den Spiegel kaputt.
Ja.
Also du haust den Spiegel kaputt.
Genau. Also, deswegen, wegen ja. deiner Spiegelgeschichte.
Ja, passt ganz sehr gut.
Ja. Ja?
Passt sehr gut.
Und dann habe ich mir gesagt, wenn du so weitermachst, wirst du das Leben überhaupt nicht erleben. Ich habe mich gezwungen, alle Sachen zu machen, die ich machen wollte, die ich wirklich machen wollte. Und wo ich Angst hatte, jemand zu sagen, ich möchte gerne dies oder ne? Ja, es hat funktioniert.
Und das ist ja wahr.
Bis heute.
Ja, und jetzt muss man sich vorstellen, und das alles komprimiert, diese Energie, diese Lebenserfahrung, ich sag mal, diesen Spirit, hast du in deinem Buch, ne, letztes Jahr ja reingetan. Deswegen heißt es ja Sein,
ja.
Die Kunst des Annehmens. Das ist ja wunderschön. Also annehmen. Du sprichst ja gerade von annehmen. Ja. Du hast es ja auch angenommen.
Ich habe es angenommen.
Als Erkenntnis
ja.
mit dem Spiegel, dass eigentlich du selber derjenige welcher warst. Und ich kann mich noch entsinnen, im letzten Jahr, in der Vorweihnachtszeit, die Leute haben ja bestellt als Weihnachtsgeschenk. Und beschreib doch nochmal, was ist da passiert.
Ja.
Bei den Leuten.
Das haben wir ja gar nicht verstehen können und es war wunderbar. Also, was ich gesehen habe, wenn ich direkt mit dem Buch irgendwo aufgetreten bin oder so, dann kamen die hinterher und nahmen es und ich mach mal wegen Mikrofon, drücke ich hier nicht an die Brust, drückten es an die Brust.
Also,
ja?
So ran, so
richtig. So,
ne? Ja. Wie so ein Babyquark.
Ja. Die kannten das ja gar nicht. Also, ich hatte 3 Sachen draus vorgelesen und 4 und die kannten es gar nicht und nahmen es an die Brust und haben es bestellt. Und zwar, die Männer kauften 1 oder manchmal für die Frau oder Freundin noch 1 dazu. Nicht, ich kaufe das und verschenke es. Nein, die kauften sich 1 und 1 zum Verschenken. Und die Frauen haben mir erzählt, ganz viele, und du hast es an deinem Bestell, in deinem Shop ja auch erlebt, dass da plötzlich Bestellungen kamen, 4 oder 5 Bücher auf einmal. Und die dann sagten, also das, ich weiß schon, das kann, wem ich das alles schenken kann. Und das ging so weiter.
Auf dem Nachttisch und, lag da irgendwie auch bei Leuten das
Buch, ja, oder so eine dann, Sache. Ne? Dann Männer, sehr viele Männer haben es gelesen und darauf reagiert. Man kann es sogar in den Leserbriefen bei Amazon lesen. von vielen Männern, die ausführlich geschrieben haben, mir gesagt haben, viele, also da waren dabei Ärzte, Therapeuten, Architekten, also alles gestandene Leute, ja, die haben gesagt, ich habe geweint. Aber ich weiß gar nicht warum. Es hat etwas gelöst, sodass ich endlich weinen konnte. Und es liegt auf meinem Nachttisch. Und andere sagen, wenn sie es verschenken, du musst das nicht alles lesen. Schlag es einfach auf, egal wann. Und alles, was du da drin findest, wird dir was sagen. Ja, ich meine, mehr kann man sich gar nicht als Autoren gar nicht wünschen, als das, was nun, und da komme ich auch mal auf das Thema, ja, es sind Gedichte drin. Man nennt es Gedichte. Ich nenne es Verdichtetes. Also, dass Gedanken sich zusammenfügen mit Gefühlen, mit einer Sprache, die man nachvollziehen kann, also die man lesen kann, wo man nicht stecken bleibt, wo es fließt.
Ich würde eher als Weisheitsbuch bezeichnen, also wenn wir uns von Lao Tzu's Tao Te Ching anschauen, ja, sind es jetzt Verse, was ist es jetzt letztendlich? Oder man nimmt von dem Marx ja sehr, ne, Christian Morgenstern, bestimmte Sachen, Goethe,
Ringelnatz.
Ist auch wichtig, letztendlich die Essenz daraus zu erlesen. Und wenn ich überlege, das war wirklich eine große Stärke von dir, muss man dazu sagen, nicht umsonst ziehst du auch Menschen an wie Hans-Georg Maaßen, sag ich mal. Ich weiß es, wir haben ja oft schon kommuniziert. Wie ist nochmal derjenige, der gestorben ist, da dieser bekannte Journalist, der bei dir in der Straße gewohnt hat, Bettnatz mit B irgendwie. Jetzt ist da jemand gestorben, der ganz bekannt war, der Sat.1 überall war. Wie ist denn dieser Mann? Publizist, hast du mir mal davon erzählt.
Muss ich jetzt...
Da warst du bei der Beerdigung, so eine riesen Beerdigung.
Ach so, Arnulf Baring.
Professor Arnulf Baring. Genau. Diese Leute, das will ich damit sagen, immer wieder höre ich, dass du mit immer so einem Menschen irgendwie zu tun hast. Und du hast, glaube ich, einen großen Vorteil anderen gegenüber, wenn jetzt so ein Typ so hippie-mäßig lange Haare, Römerlatschen an und will denen irgendwie spirituelle Dinge erzählen, haben die schon eine Ablehnung, weil die natürlich gewisse Strukturen im Kopf haben. Und da habe ich so aber auch noch nicht erlebt, muss ich dazu sagen. Also mir ist noch keiner über den Weg gelaufen, so wie du. Der schafft gerade diese intellektuelle Szene, wenn ich es mal so sagen darf, die ja doch, wie du sagst, gestandene Männer, Professor, Doktor, so, die dann sagen, oh, sind doch zwei Tränchen gekommen bei dem Buch. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, ne?
Ja, also man hat mich gerade sehr ehrenvoll in die Humboldt-Gesellschaft aufgenommen, wo sehr viele Menschen mit vielen Titeln sind. Und ich habe mal zu einem meiner, die auch durch die Epoch Times, den ich kennengelernt habe, dadurch habe ich gesagt, ich habe weder so viele Titel noch weiß ich so viel wie Sie. Und er guckte mich nur an und sagt, aber Sie verstehen doch, was ich erzähle. Ich sage, ja, mühelos. Und das ist es. Also ich glaube, es ist die, oder mir sagte mal jemand, das ist, dass ich einfach zuhöre. Ich sitze nicht und denke, was ich noch sagen will.
Machen die meisten.
Ja.
Egoistisch ist natürlich.
Ja, das ist so in sich befangen.
Genau.
Und lassen die anderen reden, warten, bis die fertig sind und dann kommen sie mit dem
haben schon im Kopf überlegen, was will ich jetzt eigentlich sagen? Und dabei hören die gar nicht zu.
Ja.
Hast du recht, die Gabe hast du.
Ja.
Fühlen sich die anderen verstanden.
Also es interessiert mich auch. Ja. Es ist gar nicht gemacht. Es ist nicht irgendwie, ich habe ja beim Rundfunk angefangen als Rundfunkjournalistin und fing erst beim Schulfunk an, wo ich kleine Geschichten geschrieben habe, landete später dann beim damals gab es einen Frauenfunk, ja, weil die Frauen fühlten sich benachteiligt und haben das dann mal durchgesetzt. Und da wurde ich rausgeschickt und konnte Leute interviewen.
SFB war das, ne?
Sender Freies Berlin, ja, bei Ann Herzog, wunderbare Redakteurin. Und da war ich in meinem Element, also da Menschen fragen oder Vorträge anhören, hinterher den Vortragenden zu befragen, und da dann eine Sendung aufzunehmen und das zu bringen. Ja, das ist nach wie vor Menschen haben mein Interesse und haben auch meine meine Offenheit oder meine Zuneigung auch. Auch Menschen, die denken, naja, ich bin gar nichts Besonderes. Doch, jeder Mensch ist was Besonderes.
So ein bisschen ist es auch dein Lebenselixier, habe ich so das Gefühl. Ne? Auch den Job, den du machst, mit den Männern, macht dir ja Spaß.
Ja.
Du bist ja richtig dabei. Und überlege mir, du machst ja auch weite Wege. Du fährst ja zum Schloss Rudershausen, ne?
Ja.
So Frau Walterskirchen.
Frau Walterskirchen.
Walterskirchen, die würde sich freuen, wenn sie es jetzt hört.
Ja.
Du bist ja viel unterwegs, also du bist ja richtig da.
Ja, ich habe für dabei, nächstes Jahr auch eine Einladung nach Südwestdeutschland. Ein Leser des Buches will eine Lesung machen und hat gefragt, ob ich komme, ist in der Nähe von Stuttgart. Da wird es hier sicher auch sehen. Jörg Schmidt heißt er. Und freue ich mich auch drauf und werde das mit irgendwas verbinden, dass das also nicht bloß so hin und zurück für eine Lesung ist. Wenn sich da noch mehr finden in der Umgebung, dann mache ich das auch. Ja, ich freue mich auch. Ich war ja zwischendurch Atem- und Stimmtherapeutin, Pädagogin, habe immer noch ein paar Schüler. Und ich freue mich einfach, weil ich es auch bei mir erlebt habe, wenn die Angst weggeht, wie Menschen zu dem eigenen kommen und dass ich das begleiten kann. Ich mache das nicht, ich begleite sie dahin und ich weiß inzwischen, wie ich das machen kann, mit welcher Mischung, und das ist bei jedem ein bisschen anders, ich da vorgehe und dann freue ich mich dran, wenn die also ihre innere Stimme hören, wenn sie ihr So-Sein annehmen können, auch nicht dauernd an sich rummachen wollen, sondern einfach zur Kernsubstanz gehen und sagen, eigentlich, ich sage ja eigentlich, das eigentlich, was wir uns nicht trauen, das darf jetzt mal.
Ist nicht vielleicht sogar reden. Der Sinn des Lebens teilweise, oder dass er mit dazugehört, weil du sagst, die Eigensubstanz, sich selbst zu erkennen, stand über dem Orakel von Delphi damals schon, da kommst du doch an. Mhm. Aber wenn ich natürlich die ganze Zeit nur Selfies mache, um mich herum, wen erkennst du denn da? Nur eine Hülle.
Ja, genau. Genau. Ja.
Oder kennst du nicht, aber siehst du ja nur diese Hülle. Deswegen glaube ich, ist dieses Buch auch in der heutigen Zeit aktueller denn je, weil wenn man sich diesen Wahnsinn draußen anschaut, siehst du ja selber, die Unzufriedenheit teilweise, die ist ja schon mal in den Augen zu sehen in der Stadt. Ich sage es ganz ehrlich, war gestern vom Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt, aber nur, weil mein Partner, Geschäftspartner, der wird ja nach Teneriffa jetzt demnächst gehen, da jemand getroffen, der hier Vox, die Auswanderer, der hat da irgendwie mitgemacht, der hat dann Stand, ein netter Kerl. Was will ich damit nur sagen? War hochinteressant für mich. Also dieser Typ aus Teneriffa, ein spiritueller Mann auch, also voll auf unserer Ebene. Der hat selber gesagt, seid nicht sauer, ich bin völlig fertig. Ich bin völlig am Ende, sag, was ist denn los? Die Leute, die Massen. Also du merkst, wenn du sehr feinfühlig bist, so mitten in der Stadt, komprimiert, der komplette Wahnsinn. Dann habe ich gesagt, wie lange stehst du denn noch? 3-4 Tage auf dem Markt, sagt er, bis zum 31.12. Hat er gesagt, da kannst du mich schon fast als Leiche nach Teneriffa rüberfahren. Ich will damit nur sagen, es ist Zeit, dass die Leute sich das mal anschauen und mal die Energie auch von dir so ein bisschen nippen können wenigstens.
Ja, und neulich hatte ich bei einem Vortrag ein ganz merkwürdiges Erlebnis. War alles interessant, spannend, schön, gutes Niveau. Und es war akustisch ein bisschen schwierig zu folgen. Es war alles ein bisschen hallig. Und dann wandern ja die Gedanken. Ne? Dann denkt man, naja, alles schön, aber ich verstehe akustisch nicht so gut, macht aber nichts. Ich bin jetzt hier, ich nehme es an, die Situation, und merkte plötzlich, wie ich, also wenn ich so eine Etage höher ging, ich meine nicht oben drüber oder dass ich auf Leute herabblicke oder sowas, bin ja mittendrin.
Andere
bin auch ein Mensch, bin mittendrin. Aber man kann ja auch innerlich mal so im Raum hochwandern. Oder wie ich sagte vorhin, ich komme hier ins Haus, es ist immer eine gute Atmosphäre, man fühlt mich hier frei und wahrgenommen. Und da ging ich nach oben. Ich habe das gar nicht gesucht. Und dachte, plötzlich ist es ja so leer hier. Das war eine Versammlung von sehr gebildeten Menschen aller Altersstufen. Es ist ja so leer hier. dann guckte ich runter und guckte mir, ich saß ein bisschen weit hinten, das war ganz gut, guckte mir die Menschen an und dachte, ihr seid nur beschäftigt, jedenfalls in dem Moment und vielleicht immer, mit eurem Ehrgeiz, mit eurem Fortkommen, mit eurem Intellekt. Es bleibt beim Intellekt. Es geht nicht weder in den Körper noch ins Bewusstsein. Die, von der Seele will ich schon gar nicht reden. Die, ja. Und die taten mir so leid. Und das, was sich bei mir abspielte, war, ich landete in einem Empfinden von Barmherzigkeit. Ich will nicht sagen Mitleid. Also oder ich
Mitgefühl,
war nicht.
War es Barmherzigkeit oder Mitgefühl?
Ja, Mitgefühl, ja, aber nicht Mitleid. Nicht Mitleiden.
Und mitfühlen.
Mitfühlen. Mhm. Also ich konnte das fühlen und dachte, was ist bloß los? Was macht ihr mit eurem Leben? Also alles gut situierte Leute, Universität und ich weiß nicht was. Was macht ihr mit eurem Leben? Natürlich habe ich nun alle in einen Topf getan, die paar da drin, die anders lebten, drangen nicht durch. Da war oben drüber was leer. Aber dieses, der Meister Li Hongzhi von Falun Gong sagt ja auch, die höchsten Eigenschaften des Universums wären Wahrhaftigkeit, also Aufrichtigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Und ich war plötzlich, und ich weiß, dass es, als ich anfing mit der Kultivierung, war das meine größte Frage. Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Was ist denn das? Das ist nicht so nett.
Und das
nett.
War, kann man jetzt das, was du gerade beschrieben hast, eine sehr schöne Geschichte. Im Übrigen kann man dazu sagen, das ist jetzt Barmherzigkeit oder was ist das?
Ja, das war Barmherzigkeit. Also ich bin auch nicht dauernd im
Aber man kann es doch nur fühlen, da gibt es doch kein Intellekt mehr.
Nein.
Oder? Wenn Barmherzigkeit vorhanden ist.
Nein, da ist kein also man ist bei vollem Verstand,
ja.
Aber es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich auch anders an, als wenn man verliebt ist oder ja, also dieser Aufruhr der Gefühle. Der ist da nicht drin, sondern das ist eine Stufe des Seins, eine Stufe des Seins, in der ich plötzlich gelandet war.
Schön.
Ohne dass ich dachte, ich will ein guter Mensch sein oder gute Taten tun oder irgendwas. Ich habe es nur wahrgenommen.
In dem Moment, glaube ich, hast du noch nicht mal ein Zeitempfinden, oder?
Nein.
Du bist in diesem zeitlosen Raum.
Ja, ich konnte auch da rausgehen und wieder reingehen.
Ich kenne so eine Situation, kommt selten vor, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber das ist eine tolle Situation. Jetzt zum Abschluss, bevor die Zuschauer sehnsüchtig auf dich wieder warten, dass sie dich in einem Jahr vielleicht sehen, nächste Mal. Was gibst du dir noch mit für dieses Jahr? Wir haben jetzt 2019 noch, nächstes Jahr 2020. Dieser Mensch Renate, ich verfolge dich jetzt schon. Du wirst ja schon angesprochen. Du hast jetzt, glaube ich, heute einen Termin, darf man jetzt so sagen. Wo fährst du hin?
Ja, im Bundestag. Eine Veranstaltung.
Triffst du dich mit Willi Wimmer, ne?
In einem der Nebenhäuser.
Genau.
In einem Elisabeth-Lüders-Haus, bitte.
Mit Willi Wimmer triffst du dich, oder? Darf man
nicht Willi sagen? Wimmer hält dann Vortrag. Natürlich, okay. Es gibt gar keine Geheimnisse. Es gibt genau, auch das keine meine Geheimnisse,
was wir sind mache. So tief gerade im Gespräch, habe ich gespürt, habe mich wirklich zurückgezogen, habe wirklich in ihn gehört. Tolle Geschichte, richtig gespürt, wie du dich so ein bisschen gelöst hast, ohne Wertung. So. Und jetzt kommt bei mir Bilder Bundestag? Oder, ja. Oh, um Gottes Willen. Also ist so wieder kalte Dusche, aber dass du das so meisterst.
Ja, toll. Da ist auch noch so ein Thema, was viele trennen. Also Arbeit und Leben. Sagt mir jemand, ja, aber dann bleibt ja von meinem Leben gar nichts übrig, wenn ich 8 Stunden am Tag und dann arbeite. Ja, lebst du denn da nicht? Warum? Du arbeitest jetzt. Bist du nicht am Leben?
Klar.
Ist das nicht ein erfüllendes Leben? Nicht jeder hat so schöne Aufgaben wie du und ich, aber es, als Kind habe ich in der Apotheke vom Chef meines Vaters habe ich Tüten gefüllt mit Bonbons und da kriegte man immer einen Pfennig dafür. Aber das war für mich Leben. Ich hörte, ich sah die anderen, wie die da rumliefen. Man muss mal ja nicht nachdenken über Bonbons abfüllen. Ja, das war ja damals noch nicht maschinell gemacht. Aber Leben.
Hast du, Lehm, hast du noch eine Schlussbotschaft
für unsere Schlussbotschaft.
Zuschauer noch, eine kurze?
Ich habe mich vorbereitet. Ui. Die ist kurz. Damit jeder weiß, dass man sich vor Gedichten nicht fürchten muss. Da muss man dort auch mal. Ich halte das mal in die Kamera. Ist das
fürchte dich nicht.
Mit einem explodierenden Feuerwerk der Freude, des Lichtes. Und dann gehe ich immer tiefer in mich hinein. Ich fürchte mich nicht, bin ich auch allein. Ich lasse den Ärger fallen, die Wünsche, die Sorgen. Ich verschiebe sie unbedenklich auf morgen. Bis hinter allen Wunden ich schließlich doch den Ort gefunden, an dem mein Herz mit deinem vereint, an dem in ewiger Stille mir ein Feuer scheint, das den Kelch in mir mit Liebe füllt, mit Geduld und Ruhe, bis er vor Freude überquillt und eine innere Stimme spricht: Fürchte dich nicht. Du sollst in diesem Leben Liebe und Freude geben. Und das möchte ich gerne mit unseren Zuschauern teilen, dass sie es auch tun.
Vielen Dank, Renate, sehr emotional für diese schönen Worte. Ich kann euch nur empfehlen, gerade in der heutigen Zeit zur Weihnachtszeit wirklich Liebe zu verschenken. Vielen Dank für das tolle Gespräch und ich kann jedem nur ans Herz legen, Liebe, Zuversicht, Dankbarkeit, Barmherzigkeit auch wirklich gerade in der jetzigen Zeit
Leben
zu verschenken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, euch nächstes Mal bei der nächsten Sendung Schrank TV Talk zu sehen. Wieder ein großer Überraschungsgast. Bis zur nächsten Sendung. Euer Heiko Schrank.